Die künstliche Intelligenz ist auch bei unserem Schulalltag präsenter. Was macht das mit dem Schulsystem, so wie wir es bis jetzt kennt haben? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Übersetzungsprogramm ChatGPT, sie machen uns allen das Leben leichter, generieren weniger Fehler und sind erst noch viel schneller als wir. Welchen Einfluss haben sie aber aufs eigentliche Lernen? Braucht es das in Zukunft überhaupt noch? Und vor allem, wie motiviere ich Kinder und Jugendliche dafür? Das ist nur eine der grossen Herausforderungen von unserem Bildungssystem. Bereits angekommen ist auch die ganze Problematik vom Testen von der eigentlichen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Was vermögen sie zu leisten ohne digitale Unterstützung? Und langt das in Zukunft? Ein Haufen Fragen, wo es noch nicht überall abschließende Antworten darauf gibt. Wir probieren es trotzdem. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Stefan Wolter, Professor für Bildungsökonomie an der Universität Bern und Direktor von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Er ist damit der oberste Verantwortliche für die nationale Berichterstattung zu Fragen, wie es unseren Schulen geht und was sich in unseren Schulen tut. Seit 2020 führen die regelmässigen Befragungen zur Digitalisierung in der Schweizer Bildung durch. In dieser Zeit hat es Corona gegeben, geschlossene Schulen und man hat uns, ich sage jetzt mal, ChatGPT geschenkt. Was für ein Zeugnis stellen Sie unseren Schulen aus?
Das ist schwierig, den Schulen ein Zeugnis auszustellen. Wir wissen einfach aufgrund der Befragungen, was die Schülerinnen und Schüler machen. Und die machen schon ziemlich heftig Gebrauch von diesen Instrumenten. Sei das jetzt eben etwas wie ein Sprachprogramm, ChatGPT, sei das Grafikprogramm, also die ganze Bandbreite von KI wird eingesetzt. Natürlich, je älter die Schüler sind, desto mehr. Auf der Primarschulstufe noch relativ wenig, aber dann schon auf der Sek 1. Und jetzt auf der Sek 2, also Gymnasien oder Berufslehre oder Fachmittelschulen, da haben wir Wert bis zu 70% der Schülerinnen und Schüler, die angeben, dass sie wöchentlich auf irgendeines von diesen Tools von künstlicher Intelligenz zugreifen. Was wir nicht wissen, ist, ob die das unter Anleitung der Lehrpersonen machen oder sogar quasi animiert von den Lehrpersonen. Oder einfach selbstständig. Wir gehen davon aus, dass sie das mehrheitlich selbstständig machen, weil sie auch berichten, dass sie daheim eben so einen starken Gebrauch machen, also wenn sie allein sind und beispielsweise müssen Hausaufgaben lösen. Mit anderen Worten, wie die Schulen sich verhalten in Bezug auf KI, spielt gar nicht so eine grosse Rolle. KI ist schon in der Schule.
Also KI weil, kommt sowieso in die Schule.
Ist schon in der Schule, weil die Schülerinnen und Schüler das brauchen. Und ein interessanter Vergleich ist auch, man hat auch gerade etwa gleichzeitig, wie wir unsere Befragung gemacht haben von den Schülerinnen und Schülern, hat man Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den USA gefragt, wie viele von ihnen wöchentlich in Kontakt mit KI kommen in ihrer Arbeit. Dort reden wir von etwa 30%. Und bei unseren Schülerinnen und Schülern 70%. Also das heisst, KI ist stärker präsent in der Schule als in der Arbeitswelt momentan. Und das Zweite, was man noch sagen kann, man hat ja viele Technologien gehabt, die ins Bildungswesen hineingekommen sind. Das hat vom Schulradio angefangen bis zum Lernstudio, bis zu den Computer. Aber man kann ganz klar sagen, noch nie ist eine Technologie so schnell ins Bildungswesen eindrungen wie künstliche Intelligenz.
Ich wollte jetzt gerade sagen, der Bildungsdampfer ist ja ein grosser und im Ursprung eher träge, wenn Sie sagen, seit 2020 bis jetzt. Das ist jetzt aus Studiensicht ja eigentlich eine kurze Zeit. Was hat sich da von der ersten bis zu der vierten Befragung?
In der ersten Befragung haben wir noch die klassischen digitalen Hilfsmittel gehabt. Das ist ja, wie Sie gesagt haben, hat es angefangen in der Corona-Pandemie. Das Monitoring ist ein Kind von der Corona-Pandemie, nämlich im März 2020, wo man hat müssen in Heimunterricht wechseln musste. hat man gar keine Ahnung gehabt, wie viele Schülerinnen und Schüler daheim überhaupt einen Zugang haben zu einem Computer, zu einem Laptop, zu Internet. Und die Frage, kann man das jetzt einfach digital machen, hat natürlich davon abgehangen, was denn die digitalen Möglichkeiten der Schüler daheim sind.
Also ich habe mal einfach Zahlen gesammelt, um können überhaupt entscheiden, können wir das machen oder nicht?
Ja, dass man auch sieht, ob man bei dem Wechsel mit den Schulschliessungen nicht ein grosses Problem hat. Also dass man noch müsste, in gewissen Kantonen hat man das gemacht, also dass der Lehrer oder die Lehrerin am Morgen mit dem Postisack und den Hausaufgaben von dort, also wirklich von Haus zu Haus gegangen ist und im Briefkasten reingerührt hat. Oder man jetzt könnte sagen, man macht jetzt eine Videokonferenz, man macht einen Videochat, man gibt nachher die Aufgaben über ein E-Mail weiter und daheim haben sie einen Computer, wo sie das lösen. Das war der Ursprung gewesen. Und man konnte feststellen, dass in den Monaten, die gefolgt sind, haben natürlich vor allem die Eltern angefangen, Computer kaufen.
Aufrüsten.
Auch natürlich deshalb, weil bis zur Pandemie hat es vielleicht genügt, dass man daheim noch einen Laptop hatte. Aber wenn der Vater und Mutter auch im Homeoffice waren und auch den Laptop wollten, dann hat es eben zwei oder drei gebraucht. Also es war ein rechter Run auf solche Hilfsmittel. Und man hat nachher gemerkt, wo die Schulen aufgegangen sind, dass der Gebrauch, also die Intensität, mit denen die Mittel gebraucht worden sind in der Schule, hat auch zugenommen. Es hat aber nachher gestoppt. Es ist so ein Plafond erreicht worden um 2022. Um 2023 hat es schon keine weitere Steigerungen gegeben. Und es ist auch beschränkt auf gewisse Schulfächer. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, weil man so eine Digitalisierungswelle hatte, dass der Schüler jetzt den ganzen Tag nur noch vor dem Bildschirm sitzt. Also es sind wenige Fächer, wo digitale Hilfsmittel eingesetzt werden und selbst dort werden sie nur ab und zu eingesetzt. Das ist die klassische Digitalisierung. Wir haben natürlich auch gefragt, wofür sie eingesetzt werden und wir haben vor allem auch gefragt, ob die Schüler, was die Gefühle sind von den Schülern, wenn sie es einsetzen, ob sie besser lernen, ob sie schneller müde werden, ob sie motiviert sind. Das sind alles sehr interessante Erkenntnisse gewesen. Und dann eben 24, die Befragung ist ja standardisiert, sie soll zeigen, wie im Zeitverlauf dass die Digitalisierung voranschreitet oder nicht. Und im 24 haben wir sagen, der Fragebogen muss angepasst werden, weil im November 2022 ist ChatGPT gekommen und wir müssen wissen, ist das jetzt ein Gamechanger oder nicht. Und darum haben wir dann in dieser Befragung 2024 zum ersten Mal gefragt, wie so Instrumente von der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden. Und wie gesagt, die sind sofort eingesetzt worden.
Sie haben vorher gesagt, noch bei den klassischen digitalen Elementen, man muss sich nicht vorstellen, dass das Kind nur noch vor dem PC sitzt. Das ist nur in spezifischen Fächern eingesetzt worden. Wenn wir jetzt sagen, der Gump, jawohl, jetzt mit künstlicher Intelligenz, würden Sie auch immer noch sagen, findet nicht in allen Fächern statt, sondern nur in spezifischen? Oder würden Sie sagen, nein, es ist flächendeckend präsent?
Diese Frage kann ich nicht beantworten, eben weil wir haben das immer aus der Sichtweise der Schülerinnen und Schüler. Das gibt zwar ein repräsentatives Bild für die ganze Schweiz und für all die Schulstufen, aber die Fragebögen, die kann man nicht endlos lang machen. Wir haben schon auch Fragen über die Interaktion der Schüler mit den Lehrpersonen, aber wir wissen jetzt eben nicht genau, wie intensiv im Unterricht das zum Einsatz kommt. Wir vermuten eher, dass die Schülerinnen und Schüler das selbstständig ab und zu brauchen oder ausprobieren. Es wird in gewissen Schulen auch sein, dass die Lehrperson ab und zu sagt, jetzt machen wir das einmal mit KI. Aber da kann ich Ihnen jetzt keine repräsentative Antwort geben, wie verbreitet das aus der Sicht der Institution Schule ist.
Also, dann probieren wir es andersherum. Sage ich Stichwort Lieblingsfächer. Aus der Befragung geht ja auch heraus, dass die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich die Nutzung von digitalen Hilfsmitteln als motivierend empfinden. Oder? Birgt nicht genau diesen Aspekt auch Gefahr, dass man nämlich dann Fächer, die man jetzt nicht so gern hat, dann einfach, sag jetzt mal, nicht mehr so lehrt, wie man sollte?
Das ist jetzt sicher eine relevante Frage in Bezug gerade auf KI. Weil KI natürlich mehr kann als die herkömmliche Software und digitale Hilfsmittel. KI kann einem die Aufgabe, die man bekommen hat, lösen. Und das heisst Motivation, den ganzen Aufwand zu machen, ein Problem zu durchdringen, etwas zu lernen. Das wird gerade bei Sachen, die man nicht gerne macht, wird sie schon von Anfang an nicht gross sein, die Motivation. Und wenn man jetzt noch entdeckt, dass man das auf Knopfdruck delegieren kann und nachher eigentlich die Fähigkeit auch hat, ohne sie selber zu haben, das ist natürlich ein recht grosser Motivationskiller bei gewissen Schülerinnen und Schülern und in gewissen Fächern.
Und die grosse Herausforderung für die Schule.
Und die grosse Herausforderung in der Schule. Wir haben in einem Paradigma gelebt, als in den letzten Hunderten, wenn nicht tausend Jahren, dass man immer hat können sagen, wenn du jetzt den Aufwand auf dich nimmst, wenn du die Mühsal auf dich nimmst, nicht nur Tage, Wochen, vielleicht sogar jahrelang, irgendetwas zu lernen, dann winkt als Lohn, dass du am Ende diese Fähigkeit hast. Und jetzt mit KI gibt es Sachen, wo sogar ein Siebenjähriger, das ist nicht erfunden, das ist im Quartier, wo mir Kinder sagen, ich kann es schon. Ich habe herausgefunden, wie ich in das Handy reinrede und wie es Französisch oder Englisch einem wieder rauskommt. Und das Kind sagt, ich kann jetzt Französisch, weil es ist Französisch rausgekommen. Und dann kann man sich natürlich, muss man sich nicht lange überlegen, wenn man dem Kind sagt, wenn du jetzt 9 Jahre brav das lehrst, dann kannst du das, was das Kind jetzt schon realisiert hat, dass es jetzt kann, ohne zu lehren, dann haben wir eine grosse Herausforderung im Bildungswesen.
Also das heisst, die Franzwörter, die wir schon früher nicht gerne gelernt haben, und die Antwort immer war, das brauche ich später sowieso nicht, ich gehe ja eh nicht ins Welschland oder in ein französisch sprechendes Land, habe ich einfach machen müssen. Und jetzt müsste ich es eigentlich nach Lehrplan auch noch immer machen. Ich habe aber jetzt halt so digitale Hilfsmittel, die mir schaurig helfen, mich da durchzumogeln, auch ohne, dass ich es nach 9 Jahren dann kann. Das stellt die Schule vor eine grosse Herausforderung.
Ja, es geht sogar eben noch einen Schritt weiter. Selbst Fächer, die ich grundsätzlich eigentlich gerne machen würde, eine Motivation habe dafür, selbst dort ist der Jugendliche vor die Frage gestellt, lohnt sich der Aufwand? Und aus der Lernpsychologie, aus der Psychologie wissen wir schon lange, lange vor KI, also schon vor 4, 5 Jahrzehnten hat man Versuche gemacht, wenn man Schülerinnen und Schülern eine Abkürzung beigebracht hat, einen Lösungsweg, wie man approximativ auf das richtige Ergebnis kommt, und dann ein paar Monate später versucht hat, ihnen den richtigen, konkreten Zugang beizubringen, wie sie es richtig lösen, dass es dann auch auf die 4. Kommastelle stimmt, dann streikt das Hirn. Also es ist nicht eine Frage von bewusster Motivationsverweigerung. Also dass der Schüler sagt, ja, ich kann ja jetzt das ungefähr, wieso soll ich jetzt das noch lernen? Sondern das Hirn macht die Entscheidung schon vorneweg, weil das Hirn sagt, ja, so viel Energieaufwand für etwas, wo man eigentlich schon könnte, da mache ich nicht mit. Und dann hat die Forschung gezeigt, man hat den Schülern ein paar Monate später das praktisch nicht mehr beibringen können. Während Schulklassen, die als Vergleichsklassen genommen worden sind, wo man die Abkürzung nicht beigebracht hat und irgendwann einfach gesagt hat, so, jetzt müsst ihr das richtig lernen, die haben das richtig gelernt. Und jetzt der Bezug zu KI ist jetzt eigentlich fast überall immer die Abkürzung.
Aber sind wir so weit, dass wir wissen, wie man das Hirn wieder überlistet? Aus der, ich sage jetzt mal, oder, es ist ja nicht nur das Hirn, ist ja, also das kennt man aus dem Sport, hören wir auf trainieren, dann bauen wir die Muskeln ab, machen wir etwas nicht mehr, dann vergessen wir, wie es geht, und es wird schwieriger. Es wird schwieriger, es wieder herzukriegen, aber man kriegt es in den allermeisten Fällen halt vielleicht langsam, vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber man kann es wieder lernen. Man sagt ja immer, man kann bis ins höhere Alter eine Sprache lernen, es geht einfach lang. So wie Sie mir das jetzt beschreiben, stellt aber das Hirn, soweit man es bis jetzt weiss, total um oder ab? Oder kann man es wieder reaktivieren?
Reaktivieren oder, man muss vielleicht sagen, motivieren. Oder das Hirn macht eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Macht es das automatisch?
Macht es automatisch. Das ist bei uns halt seit seit wir aus den Urwäldern gekommen sind, so einplanen. Das Hirn muss Energie sparen, es ist im Überlebensmodus. Und das Hirn macht immer, jede Minute, jede Sekunde Entscheidungen. Lohnt sich das nicht. Man entwickelt auch beispielsweise Routinen. Jeder Mensch entwickelt sogenannte Routinen, dass eben das Hirn nicht so viel Rechenleistung brauchen muss, wenn man irgendeine alltägliche Tätigkeit machen. Das ist ein Überlebensmodus. Jetzt, wenn man das sich vorstellt, dass das Hirn selbstständig die Kosten-Nutzen-Überlegung macht, dann kann man das Hirn dazu bringen, trotzdem wieder zu lernen, wenn man einen zusätzlichen Nutzen verspricht. Jetzt der Nutzen, du kannst dann etwas, der ist weggefallen. Also macht man es heute, man nennt das auf Englisch Gamification, man belohnt das Hirn mit einem Glücksgefühl. Also spielen tun alle gerne. Und man tut sich messen, man will schauen, ob man besser ist. Das ist auch im spielerisch im Sport, oder? Ich gönne und komme einen Pokal über. Also man tut Motivationen einbauen, zusätzliche zu der Motivation, dass man eine Kompetenz erlernt. Und das wird heute ja auch in der Erwachsenenbildung, also wenn Sie beispielsweise eine Fremdsprache lernen als Erwachsene und jetzt auf ein solches Programm wie Duolingo oder so ausweichen, dann sind die genau so programmiert, dass man ständig, und das ist ganz wichtig, sofort tut eine Belohnung geben.
Aber dann kriegt man auch die Achtung, du bist schon lange nicht mehr da gewesen, hast deine Aufzüge nicht gemacht, hast deine Wörter nicht gelernt. Also diese Benachrichtigungen gibt es auch. Also das schlechte Gewissen wird brutal bearbeitet.
Genau, also man tut den Menschen auf zwei Seiten nehmen. Also das eine ist so, eben auch ein schlechtes Gefühl einreden. Du hast das schon lange nicht mehr gemacht, weil ja der Mensch auch dazu tendiert, Sachen vor sich herzuschieben. Das sind die beiden Elemente. Aber die Programme arbeiten auch mit den Belohnungselement. Das ist auch etwas, das wirkt. Also das wirkt wirklich. Also,
wie nachhaltig ist das?
Ja, Nachhaltigkeit ist ja dann wieder in Bezug auf das Lehren von der Kompetenz. Und es ist eigentlich egal, wie man sie gelernt hat, wenn halt das genützt hat, dass jemand, wenn er so einen Pokal sieht, aufpoppen, Freude hat und somit eine Motivation hat, noch mal eine Serie Wörter zu lernen.
Irgendwann haben Sie genug Pokal.
Ja. Dann muss man eine neue Form. Aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Also man tut am Hirn sagen, schau, in dem Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen, wo jetzt der Nutzen gerade ein bisschen klein ist und Kosten gerade ein bisschen hoch, tun wir den Nutzen auf. Es hat aber auch Nachteile, diese Strategie. Und diese Strategie, die nur auf Belohnung wirkt und sofortige Belohnung, die blendet aus, dass man in der Bildung auch Sachen lehrt, auch wenn sie manchmal gar nicht absichtlich gelehrt werden, wo für spätere Daseins Leben, sei es beruflich, privat, noch fast wichtiger sind als die fachlichen Kompetenzen. Ich nenne zwei, drei: Durchhaltevermögen, Durchhaltewillen. Wenn es ein Problem gibt, nicht sofort aufgeben, nochmal weiterzugehen. Pflichtbewusstsein. Das heisst, jetzt, das ist ein altmodisches Wort, aber das heisst, man lässt es nicht bei 98% richtig sein. Man will es richtig machen, 100%. Das sind einfach so Sachen, die im privaten Leben, auch im Zusammenleben, wenn Sie einen Handwerker heimrufen und sagen, den Hahnentropf bitte reparieren und der das würde in 5 Minuten machen und man weiss, ich habe sie 5 Minuten gemacht, aber in einer Stunde fängt er wieder an zu tropfen, dann haben sie keine Freude. Wenn der pflichtbewusst ist und das weiss, ich will den Hahn so reparieren, dass ich höchstens in 5 Jahren wieder gerufen werde, dann bleibt er dabei. Also das sind so Fähigkeiten, die sind enorm wichtig für das spätere Leben und für die Gesellschaft. Und die werden im Bildungswesen wie mitvermittelt durch gewisse Restriktionen und Auflagen. Nämlich, die Prüfung findet morgen am Mittwoch um 8 Uhr am Morgen statt und nicht am Dienstag um 2 Uhr, nur weil du jetzt morgen am Mittwoch um 8 Uhr nicht eine Prüfung schreiben
willst. Also es ist ja eine gewisse Drucksituation, ist ja auch etwas, was damit einhergeht und man muss lernen, damit umzugehen.
Genau, es ist eine Drucksituation, es sind eben verpflichtende Sachen, es ist so und nicht kein anders. Oder eben, du musst jetzt die 50 Wörter lernen oder die 10 Rechnungen die Gleichungen lösen und nicht 8 davon. Und wenn die 50 Wörter 2 Stunden in Anspruch nehmen und ich nach einer Stunde schon nicht mehr mag, ich muss halt trotzdem 2 Stunden, das Durchhaltevermögen. Das sind Sachen, man macht das nicht, damit die Leute Durchhaltevermögen lernen. Aber die Sachen sind so organisiert, dass die reüssieren, haben auch noch gerade Durchhaltevermögen trainiert. Und jetzt die Gamification, wo alles ein bisschen auf sofortige Belohnung aus ist, die unterwandert.
Die nimmt das nicht mehr automatisch mit,
die unterwandert das und führt eher dazu, dass man das nicht lernt, das Durchhaltevermögen. Es ist auch beispielsweise, hat jetzt wenig mit KI zu tun, aber eher so mit digitalen Hilfsmitteln, Trial and Error. Trial and Error, früher, wenn man Papier und Bleistift hatte und man musste eine Aufgabe lösen und hat gedacht, das ist der Lösungsweg, ich muss das mal so 15 Minuten machen und schauen, was rauskommt. Und nach 15 Minuten habe ich herausgefunden, das war falsch. Dann habe ich gewusst, und mein Hirn hat auch gewusst, gehst du besser noch mal nachlesen, wie du das richtig machst, dann ersparst du noch mal 15 Minuten für Katz rechnen und herauszufinden, dass es falsch ist. Also hat das Hirn den Aufwand gemacht und man hat das richtig gelernt und das nächste Mal hat man noch mal 15 Minuten aufgewendet und es war richtig. Trial and Error ist, ich gebe mal eine Lösung ein, das System sagt, es ist falsch, ah ja, ich habe gewusst, es könnte entweder oder sein, dann gebe ich es anderen ein, ah, es ist richtig. Man hat jetzt zwar die richtige Antwort gegeben, aber man hat nicht gelernt, das Prinzip dahinter, wie man zu dieser richtigen Antwort kommt. Also auch dort, das sind so Möglichkeiten, die zwar im Lehren können förderlich sein können, aber sie können es auch behindern, weil man eben den Aufwand nicht mehr betreibt, Sachen auf den Grund gehend bis à fond zu lehren, sodass man am Schluss kann sagen, jetzt habe ich es so gut gelernt, dass es immer wird stimmen.
Aber langt oder übersteuert dann die Belohnung den Kosten nutzen? Wenn man sagt, auch dort gibt es noch die, die vielleicht in 10 Minuten zu ihrem Pokal kommen und die anderen, die in 30 Minuten zu ihrem Pokal kommen. Übersteuert die Belohnung den Kosten nutzen oder sagen wir dann irgendwann, ja, also ist ja schön, der Pokal, aber jetzt stimmt es einfach im Aufwand nicht mehr?
Der Punkt kann immer mal kommen, dass man sagt, jetzt nützt auch der zusätzliche Nutzen nichts. Und es gibt auch Kinder oder Erwachsene, die sagen, der Pokal, der bringt mir jetzt nichts. Also die Leute sind individuell, welche Form von Nutzen das da helfen kann. Es kann auch sein, dass gewisse Jugendliche oder Erwachsene sagen, ein Computer, der mir einen Pokal gibt, das ist für mich kein Nutzen. Aber eine Lehrperson, die mir sagt, das hast du gut gemacht, das gibt mir eine Wertschätzung, das ist ein zusätzlicher Nutzen. Der motiviert mich, die Sachen richtig zu lernen. Der Unterschied jetzt zu den beiden Fällen ist nur natürlich wieder, die Lehrperson hat 20 Schülerinnen und Schüler in der Klasse. Sie kann nicht alle 15 Minuten zu jedem Schüler sagen, das hast du jetzt gut gemacht. Solche Systeme, wenn ein Schüler autonom am Computer eine Stunde lang ein Lernprogramm durchgehen kann, kontinuierlich Feedback geben, motivierend, belohnend etc. Also man muss auch die positiven Seiten sehen. Digitale Hilfsmittel ermöglichen eine Individualisierung in der Begleitung des Lernprozesses, wo ein Mensch nicht kann. Auch wenn man natürlich lieber die Lehrerin oder den Lehrer hätte, der einem würde sagen, das hast du gut gemacht, aber mit 20 Schülerinnen und Schülern kann man das nicht.
In diesem Kontext, was sagen wir dann zu der ganzen Problematik, sage ich jetzt einmal, von der Hausaufgabe? Macht dann das unter dem Kontext, dass ja dann niemand mehr weiss, wer die Hausaufgaben gemacht hat? Oder man weiss es von früher, wo die Vorträge gekommen sind mit PowerPoint. Da hat man gewusst, die mit den Eltern zuhause, die PowerPoint im Geschäft bringen, die bringen den perfekten Vortrag mit der PowerPoint-Präsentation. Jetzt haben wir KI, da wissen wir nicht, sind es die Eltern, ist es die Maschine, ist es das Kind. Also macht dann unter dem Aspekt, machen die Hausaufgaben überhaupt noch Sinn?
Ja, das ist sicher eine Frage auch vom Alter von der Schülerin, der Schüler oder vom Lernenden. Und wie Sie richtig gesagt haben, diese Probleme haben wir schon jetzt gehabt. Eben, man hat nicht können wissen, hat die Hausaufgaben der älteren Brüder oder die älteren Schwestern gemacht, haben die Eltern geholfen, hat die Person daheim eine Bibliothek gehabt, früher, wo es noch keine digitale Sachen gehabt hat. Ich meine, der grosse Unterschied zu meiner Zeit, als ich Schüler war, ist, ob die Eltern daheim Bücher hatten. Wir hatten ein Brockenhaus, wir hatten einen Duden. Wenn ich mal Lexikon. Wenn ich mal Hausaufgaben machen musste, konnte ich die fremde Hilfe nehmen, um mir zu helfen. Aber ich hatte Schulkolleginnen und Kollegen von mir, die ich gewusst habe, die haben daheim kein einziges Buch. Also diese Unterschiede haben wir immer gehabt. Jetzt haben wir einfach ein anderes Niveau von dem, ich sage dem manchmal despektierlich, Doping. Oder? Also wir wissen nicht mehr, wie beim Doping, ob der die 80 Meter in 8 Sekunden gelaufen ist, weil er wirklich so schnell ist, oder ob er einfach den besten Arzt hat, der ihm das beste Doping verkauft hat. Und so ist es jetzt auch ein bisschen mit KI. Gerade letztens sagt mir ein Kollege, ich habe meine Kinder beobachtet beim Hausaufgaben machen, und die haben jetzt wirklich also quasi so eine Routine eingerichtet. Sie sehen die Aufgabe, sie geben sie zuerst mal in KI ein, schauen, was KI gibt, und arbeiten dann mit dieser Antwort weiter. Entweder ist sie schon perfekt, dann muss man nicht mehr viel machen, oder es gibt noch ein paar Sachen zu ändern. Also das geht hin bis zu Vorträgen. Heute kann man in KI sagen, mach mir den Vortrag in PowerPoint, sogar bebildert, mit Quellenangaben und allem. Ob dann alles immer stimmt, ist eine Sache. Aber auch da wieder die Versuchung, den Vortrag in 10 Minuten, 15 Minuten zu machen, wo zu 98% stimmt und wo wahrscheinlich in der Qualität viel besser ist, als wenn der Schüler oder die Schülerin Stunden investiert hat, der die Motivationsbarriere ist halt einfach zu riesig. Auch wenn man am Schüler sagen kann, und der Schüler wird sich dann auch bewusst sein, wenn du das so gemacht hast, hast du das, was der Sinn und Zweck war von dieser Aufgabe, nämlich etwas zu lernen, nicht wirklich gemacht.
Ja, aber ist das nicht auch der Frust? Weil wir gehen ja in eine Richtung, wo zunehmend, ich sage jetzt mal, ein durchschnittlicher Schüler, eine durchschnittliche Schülerin im Wettbewerb, auch wenn sie dann noch will, im Wettbewerb, ich sage jetzt mit der Maschine, gar nicht mehr mithalten kann.
Das ist so, und das ist aber auch für die Erwerbstätigen so. Also das ist jetzt ein Phänomen, das nicht nur auf Schüler zutrifft, oder sagen wir auch nicht nur auf Primarschüler oder Gymnasiasten. Ich habe gerade gestern eine Studie, gestern eine Studie gelesen, die haben ein paar tausend Bachelorarbeiten an einer amerikanischen Universität auf Sprache untersucht, vor und nach ChatGPT. Sie haben natürlich keine Ahnung, ob die Bachelorarbeiten, die eingereicht worden sind nach ChatGPT, tatsächlich mit Hilfe oder von ChatGPT geschrieben worden sind. Sie wissen einfach, sie sind nach dem Zeitpunkt geschrieben worden, wo die Möglichkeit da war. Und wie es so häufig ist an diesen Universitäten, die haben enorm viele Studierende, die nicht englischer Muttersprache sind, aus dem asiatischen Raum, Indien und so weiter, auch aus Europa. Und sie haben dann die Bachelorarbeiten in ein System eingefüttert, haben gesagt, tun wir die sprachliche Eloquenz analysieren, schauen, wie viele Fehler das sie sind in so einer Arbeit etc. Und es ist ein markanter Sprung festgestellt worden in der Sprache. Das hat natürlich auch inhaltliche Bedeutung, weil wenn man eine Arbeit sprachlich so schlecht schreibt, weil man die Sprache so schlecht kann, dann kann man vielleicht inhaltlich das Problem ganz gut verstanden haben, aber man hat es nicht können transportieren. Und der Professor oder Professorin, die die Bachelorarbeit korrigiert hat, hat ja nicht können unterscheiden zwischen, es ist jetzt ein Sprachproblem, dass die Arbeit so schlecht ist, oder der Student hat das nicht begriffen. Also das heisst, mit KI sind die Arbeiten jetzt so gut geschrieben, dass der Teil, der ist jetzt gut, aber man weiss nicht, wie viel sonst auch noch von KI geschrieben worden ist. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, der Student, der die Möglichkeiten nicht hat, der jetzt keinen Zugang hätte zu diesen Hilfsmitteln, der würde ja jetzt verglichen mit der Qualität der Arbeiten der anderen Mitstudenten, die das gebraucht haben, und der würde deutlich abfallen. Und im Benotungsschema wird der Standard jetzt quasi auf Arbeit in Qualität mit KI gesetzt. Also ohne KI könnte nur noch der beste Student oder die beste Studentin eine Arbeit schreiben, die dann will mithalten
können. Aber ist es nicht so, also wenn wir jetzt sagen, dass das so ist, wie es zukünftig funktioniert, dann müsste man sagen, alle Prüfungen, alle Abschlussarbeiten werden einfach höher angesetzt. Oder die Anforderungen werden einfach höher gesetzt. Aber irgendwann, ja, also das geht ja dann irgendwann auch nicht mehr auf, wenn man sagt, okay, das ist eigentlich unser Bildungsstoff, den müssen wir irgendwie haben in diesen Fächern, in diesen, ich sage jetzt 9 Jahre Volksschule oder in so einem Studium. Und jetzt haben wir halt noch ChatGPT oder KI und jetzt tun wir das einfach aufschrauben. Das geht doch auch nicht. Oder was ist denn da? Also wie gehen wir mit dem um?
Man muss unterscheiden zwischen, was will man eigentlich prüfen. Oder? Es gibt, jetzt nicht in der Primarschule, aber es gibt vielleicht im Gymnasium oder sicher auf Stufe Uni oder auch in einer Lehre einen Moment, wo man sagt, man prüft eine Arbeit, die auch mit Hilfe von KI gemacht werden konnte. Weil auch KI einsetzen können, ist eine Kompetenz. Und es gibt also Momente, wo man sagen würde, das spielt keine Rolle, wie jemand vorgegangen ist. Wir beurteilen einfach das Endresultat. Weil im Arbeitsleben wird die Person dann auch mit diesen Hilfsmitteln arbeiten können. Aber in der vorherigen Stufe, wo es darum geht, Grundkompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen etc. zu erwerben, dort wollen wir nicht wissen, welcher Primarschüler oder Primarschülerin cleverer war bei der Auswahl des KI-Programms.
Ja, also, und wie umgehen Sie es? Ja, mündliche Prüfungen.
Dann muss man wieder zurück zu mündlichen Prüfungen und andere Tricks machen, dass der Schüler oder die Schülerin keinen Zugang hat zu diesen Mitteln, wenn sie die Aufgabe lösen muss. An den Unis hat man das teilweise beispielsweise schon gemacht, aber dort ist es auch ein Mengenphänomen. Also, ich mag mich noch erinnern, vor 20 Jahren, wo mir ein deutscher Kollege sagte, die nächsten 2 Wochen habe ich keine Zeit, ich habe Prüfungen. Und wir haben das schon nicht mehr gehabt. Und ich sage, was, du hast 2 Wochen lang Prüfungen? Dann sagt er, ich habe 600 Studierende, ich muss sie alle mündlich prüfen. Und dann sind 2 Wochen von seinem Leben sind weggegangen in dem Semester. Und die Massierung, also die Massenuniversitäten, die sind gar nicht mehr bewältigbar gewesen, wenn man das aufrechterhalten hat. Also ist man immer mehr halt dann zu schriftlichen Prüfungen übergegangen, wo man zum Teil auch sogar schon eingescannt hat und automatisch hat prüfen. Also das heisst, man hat heute gar nicht mehr den Manpower in diesen Institutionen, um jetzt alles auf eine mündliche Prüfung zu verlegen.
Also dann kann ich doch jetzt aber ketzerisch sagen, die Schule verliert doch jetzt mit allem, was wir gehört haben, Deutungshoheit über das, was wir noch lernen. Weil, wenn ich Ihnen jetzt so zulasse, dann ist ja die Frage von jedem Kind berechtigt, also wieso lerne ich jetzt noch lesen, schreiben und rechnen? Ich muss einfach wissen, wie ich das Gerät bediene und dann ist das, dann kann ich alles. Also ich muss gar nicht mit Schule.
Das stimmt eben nicht. Also alle die, die die Sachen noch gelernt haben, die wissen, dass sie eben in der Anwendung von diesen Tools viel besser sind, weil sie das ein Problem zugrunde liegende oder die Kompetenz selber noch erworben haben. Und das ist sehr schwierig. Wir sind auf dieser Geschichte von der Motivation. Es ist sehr schwierig, die Schülerinnen und Schüler davon zu überzeugen, die Motivation zu entwickeln, ihnen die Motivation auch zu geben, den Aufwand zu betreiben. Aber der Auftrag der Schule wird weiterhin der gleiche bleiben. Die Menschen können nicht befreit werden davon, die Kompetenzen zu erlernen, weil sie später auch den Gebrauch von diesen Instrumenten nicht richtig machen könnten. Und natürlich individuell, aber vor allem auch gesellschaftlich gesehen, sie würden sich ja auf Gedeihen und Verderben diesen Instrumenten ausliefern. Also sie wären irgendwann, also sind auch heute schon, gezwungen, dem zu glauben. Also ich habe beispielsweise, ich habe letztens einen Besuch von jemandem aus China. Man hat mir das nicht gesagt, dass die Person, die ganz eine wichtige Person ist in China, kein Wort Englisch kann. Die Person ist abgesessen, hat einen jungen Begleiter gehabt. Und ich habe geredet auf Englisch und die Frau hat nicht mit den Wimpern gezuckt. Und dann, wo sie dran ist, hat sie auf mich Chinesisch eingeredet. Und dann hat der junge Mann das übersetzt, was sie mir gesagt hat. Und in dem Moment, wo er übersetzt, sage ich mir, aber was hat sie jetzt verstanden von dem, was ich gesagt habe, wenn sie ja kein Englisch kann? Und erst dann realisiere ich, sie hat ihr Handy auf den Tisch gelegt und sie hat einen Knopf im Ohr gehabt. Und sie hat das einen Dolmetscher laufen, einen KI-Dolmetscher. Aber ich, zum Beispiel sage ich, sie hat müssen jetzt auf Gedeih und Verderben darauf vertrauen, dass das, was sie jetzt gehört und die Übersetzung stimmt. Sie hat das nicht können nachprüfen. Aber man kann natürlich sagen, das ist auch der Fall, wenn sie einen Übersetzer hat, der Mensch ist. Auch dann muss sie dieser Person vertrauen. Also das heisst, es gibt immer schon, auch schon heute, Kompetenzen, wo wir uns darauf verlassen müssen. Aber es gibt gewisse Grundkompetenzen, wo jeder Mensch sollte selbstständig in der Lage sein, zu entscheiden, oder können Sie beurteilen, stimmt das oder stimmt das nicht?
Also, aber ich lasse Sie da jetzt noch nicht ab den Angeln, Herr Wulth. Jetzt haben Sie vorher gesagt, unser Hirn ist so getrillt, dass schnell und effizient. Also, wie wollen wir jetzt dem Hirn beibringen, dass es jetzt Sinn macht, irgendeinen Jules Verne oder einen Goethe oder irgendetwas zu lesen, wenn wir haben schon früher die kleinen gelben Bücher für die, die es nicht ganz lesen wollten. Aber dort hat man schon in den mündlichen Prüfungen gewusst, es könnte schwierig werden. Aber jetzt, für was? Wie will ich es überlisten und sagen, wieso soll ich jetzt die Bücher gleich lesen? Und es überhaupt lernen, das Lesen?
Das ist die grosse Frage. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mit der Antwort komme. Also dann wäre ich weltweit gefragt, Spezialist. Ich komme jetzt gerade aus der Frühjahrestagung vom Bildungsausschuss von der OECD in Paris. In allen entwickelten Ländern haben wir das gleiche Phänomen, das gleiche Problem und alle sind ungefähr gleich hilflos. Also alle diskutieren jetzt im Moment, wie gehen wir damit um. Es gibt zwei Sachen. Das eine ist, wir haben Anleitungen aus der Vergangenheit, wo ein Weg könnte sein, eben den zusätzlichen Nutzen stiften. Man kann auch beispielsweise im Unterricht quasi die negative Erfahrung vermitteln. Schau, was passiert, wenn du dem musst vertrauen, was die Maschine rausgibt, welche Fehler das du könntest machen. Das hängt aber dann ein bisschen davon ab, wie fehlertolerant die junge Person ist. Das Hirn kann vielleicht sagen, ja, okay, ich gehe einmal rein auf 100, aber das ist mir noch zu wenig Schaden. Also trotzdem, man kann den Schülerinnen und Schülern sagen, wie sie reingehen könnten. Ganz wichtig aber, denke ich, ist, den Schülern beizubringen, wie sie diese Tools erst richtig effektiv zu ihrem Nutzen einsetzen können, wenn sie gewisse Grundkompetenzen haben. Ich mache das Beispiel aus dem Alltag. Ich habe Kollegen, die im Gespräch gesagt haben, ja, ich habe das ausprobiert, das ChatGPT, das geht nur Unsinn raus. Ich habe da etwas wählen und das geht nur Unsinn raus. Und dann so im Gespräch hat man dann gemerkt, ja, das war aber, weil sie beispielsweise nicht wissen, wie eine Frage stellen. Weil sie nicht wissen, wenn sie die Antwort lesen, wo jetzt der Gedankenfehler passiert ist bei der Maschine und wie sie ihre Frage müssten umformulieren, dass sie dann die richtige. Also das heisst, wenn der Mensch nicht in der Lage ist, logisch zu denken und die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, dann kann er auch aus diesen Instrumenten nicht den richtigen Nutzen ziehen. Und das sind so Sachen, die man muss pädagogisch aufbereiten und dann können vermitteln, in kleinen Schritt und somit quasi Erfolgserlebnis generieren, so dass die junge Person sagt, okay, wenn ich den Aufwand betreibe, dann bin ich am Schluss doch besser da, auch wenn die Maschine heute schon sehr gut ist.
Jetzt aber gleich, schon heute eigentlich, wir haben gesehen, schneller, weniger Fehler, schlägt Maschine der Mensch dahingehend, als dass die Maschine natürlich auch lernt. Also wenn sie heute eine Frage stellen und verifizieren und sagen, ja, da hat sie einen Fehler gemacht, gehen wir davon aus, in ein paar Monaten fragen sie die gleiche Frage, macht sie vielleicht diesen Fehler nicht mehr. Also die Maschine lernt ja auch und schneller und besser als wir.
Ja, die Maschine lernt sehr schnell, sie lernt natürlich auch autonom. Also nicht nur durchs Einfüttern von neuen Informationen, sondern auch selber lernt die Maschine und wahrscheinlich schneller als der Mensch. Das ist vielleicht mehr so eine Botschaft, wo man muss sagen, passet auf, fallt nicht in die Fallen rein, die Instrumente können heute das noch nicht. Okay, ich bin sicherer als Mensch, weil ich bin besser. Weil das hat vielleicht ein paar Monate Bestand. Und dann ist die Maschine auch schon dort. Also das ist so eine Warnung, die ich immer ausspreche, wenn ich an Veranstaltungen bin, wo das Thema ist Umgang mit KI und es wird nur auf die Unzulänglichkeiten von KI hingewiesen. Da muss man immer sagen, das ist eine kurzfristige Sichtweise. Das ist ein Fehler, den er jetzt herausgefunden hat. Es ist vielleicht in zwei Wochen ist der Fehler schon weg. Das ist etwas, das mich und uns mein ganzes Leben begleitet hat, wo wir die ersten Übersetzungsprogramme maschinellen hatten. Vor 25 Jahren war das amix der Witz am Samstagabend zur Unterhaltung der Gäste. Da hat man irgendetwas übersetzen und hat sich dann totgelacht ab der falschen Übersetzung. Und vor 25 Jahren hat man gesagt, nie wird die Maschine in der Lage sein, zu übersetzen. Sie sehen ja, was für ein Unsinn da rauskommt. Heute würde kein Mensch mehr so eine Aussage machen. Und so geht es mit vielen Kompetenzen. Also, diesen Fehler darf man sicher nicht machen, sich in gewissen Bereichen zurückzulehnen und zu sagen, da bin ich gefeit von KI.
Gut, also wir könnten noch abendfüllend weiter diskutieren, Herr Wolter. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Es ist nichtsdestotrotz, bleibt spannend. Auch was dann da für Antworten kommen, wie wir die Schüler motivieren, eben gleich ein Buch zu lesen und Franz Hocki zu büffeln. Vorerst ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Bereits jetzt gilt, die Maschine schlägt den Mensch. Und mit dieser Tatsache müssen wir im Bildungswesen lernen, umzugehen, sagt der Bildungsökonom Stefan Wolter. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.